Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabzeit von der 43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft in München. Im Mittelpunkt, haben wir bereits erfahren, steht dieses Jahr die Diabetesprävention und auch die Prävention von Spätkomplikationen. Jetzt habe ich noch einmal einen Gast, der zur Diabetesprävention durch Lebensstilmodifikation uns einiges erzählen kann. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Kulzer aus Bad Mergentheim und frage ihn als erstes einmal, jeder weiß inzwischen, jedes Kind, dass gesunde Ernährung und Bewegung helfen, Übergewicht und damit auch Diabetes zu vermeiden. Warum sind trotzdem so viele Menschen in Deutschland viel oder zumindest etwas zu dick?
Zur ersten Bemerkung ein kleiner Einspruch. Ich habe gerade auf einem Vortrag gehört, da sind Schulkinder befragt worden, zu was sie wissen über die Zusammenhänge zwischen Diabetes und Lebensstil. Und da waren die Kenntnisse nicht besonders toll. Sie wussten also nicht unbedingt, dass erhöhtes Übergewicht, falsche Ernährungsgewohnheiten zu Diabetes führen. Sie konnten zwar den Diabetes relativ richtig als die Zuckerkrankheit identifizieren, aber womit das zusammenhängt, da war das Wissen bei Schulkindern eher defizitär.
Ich dachte nur, Sie wissen aber zumindest, dass ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel dick machen.
Das weiß mittlerweile, glaube ich, jedes Kind. Das ist richtig. Und das ist schon ein anderes Problem. Wissen alleine führt noch nicht dazu, dass es zu einer Verhaltensveränderung kommt. Wir wissen schon aus Untersuchungen, dass sehr viele Menschen wissen, dass sie eigentlich einen ungesunden Lebensstil haben, dass sie mit den Jahren immer mehr Pfunde bekommen und dass das nicht unbedingt für die Gesundheit besonders förderlich ist.
Wie motiviert man dann aber nun jemanden, der vielleicht ein hohes Risiko hat, weil auch Familienangehörige Diabetes haben, weil er sich wenig bewegt und weil er übergewichtig ist, seinen Lebensstil zu ändern, und wie müsste er ihn ändern?
Als erstes muss er sein Risiko erstmal erfahren. Die meisten Menschen ändern sich nicht, weil sie aus dem Bewusstsein heraus, ich müsste mich ändern, sondern die müssen irgendwann mal eine Erfahrung machen, dass sie aufrüttelt. Es gibt zum Beispiel ja jetzt für die Präventionskampagne Fragebögen wie den Find Risk zum Beispiel, wo man sein eigenes Risiko auch bewerten kann. Dann ist es wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass man kurz vor der Schwelle einer Erkrankung steht, den Typ-2-Diabetes, den man prinzipiell eigentlich noch verhindern könnte. Die Studien sagen, dass wenn man das im Vorstadium des Diabetes macht, im sogenannten Zustand des IGT oder IFT, also die Zuckerwerte schon leicht erhöht sind, vor allem sichtbar in einem sogenannten Zuckerbelastungstest, dass man dann eine 60-prozentige Chance hat, wenn man den Lebensstil ändert, den Diabetes zu vermeiden. Sowas gibt es nicht sehr häufig bei Erkrankungen, dass die sich so frühzeitig ankündigen und man eine chronische Krankheit, die man dann ein Leben lang hätte, tatsächlich vermeiden kann. Das muss man dem Betroffenen bewusst machen, dass er wirklich vor der Schwelle zu einer lebenslangen Erkrankung steht, die nicht unbedingt so toll ist. Und das muss ein Patient oder eine Person, das ist ja noch kein Patient, als Chance begreifen. Dass er die Chance hat, eigentlich jetzt durch eine Veränderung des Lebensstils den Ausbruch des Typ-2-Diabetes verhindern kann, eher ganz persönlich.
Wenn ich da jetzt mal einhaken darf, ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen denken, das bisschen Zucker, dann nimmt man eine Tablette und dann ist das ja gar nicht so schlimm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Gefahr groß ist, dass selbst wenn sie klar erkennen, sie stehen kurz vor einer Diabetes-Manifestation, dass sie noch nicht mal dann ausreichend motiviert sind, etwas zu tun.
Ja, also alleine so ein Fragebogen hat wenig Konsequenzen, da gebe ich Ihnen recht. Das können wir auch aus unseren eigenen Untersuchungen bestätigen. Wir haben also große Screening-Maßnahmen gemacht im betrieblichen Setting, über die Tageszeitung, über Radio. Und da war immer viel Neugier, viel Interesse. Aber wenige Leute haben sich in unseren Kursen angemeldet zur Lebensstilveränderung. Also das zeigt eigentlich genau das, was Sie gesagt haben. Zwischen, naja, ich bin ein bisschen betroffen und ich tue etwas, gibt es wirklich einen großen Sprung noch, den man machen muss, um tatsächlich vom Wissen zum Handeln zu kommen. Unserer Erfahrung nach ist es besser, wenn der Hausarzt der Ansprechpartner ist. Den kennt man länger, dem vertraut man, der kann auch den medizinischen Kontext ein bisschen besser erklären. Und man braucht irgendwann mal so eine Aufrüttelung oder irgendwas muss einem bewegen. Und oft ist es auch der Hinweis vielleicht an die eigenen Angehörigen. die, die gefährdet sind, den Typ-2-Diabetes zu bekommen, haben fast alle in der Familie auch Vorbilder oder andere Menschen, die auch mit dem Diabetes zu tun haben. Also der Verweis darauf ist viel hilfreicher, als an die eigene Vernunft zu appellieren.
Sie bieten dann aber Kurse an zur Diabetesprävention. Wenn Leute den Schritt geschafft haben, dass sie ihr Risiko erkennen, ja, dann helfen Sie ihnen, ihren Lebensstil zu ändern. Das stelle ich mir als eine ausgesprochen schwierige Aufgabe vor, denn jeder, der einfach nur mal eine dumme Angewohnheit sich abgewöhnen will, weiß, wie schwer das oft ist.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch hier einige Studien, die uns ein paar Erkenntnisse geben. Mark Twain hat mal irgendwann mal gesagt, das Rauchen aufzuhören ist gar nicht so schwierig. Ich habe schon 50 Mal selber probiert. Also so, es ist schon tatsächlich nicht so einfach, langjährige Gewohnheiten zu verändern. Und von daher denke ich auch, dass so eine Lebensstilintervention nicht sehr kurzfristig angelegt sein darf, sondern man braucht wahrscheinlich eine längere Begleitung. Unser Kurs, den wir Predias nennen, ist auf ein Jahr angelegt. Und am Anfang gibt es eine Interventionsphase von drei Monaten, wo man sich wöchentlich trifft, und danach schleichend Gruppensitzungen verteilt über das Jahr nochmal 4. Und aus der Wissenschaft wissen wir, dass der erste schwierige Schritt ist, eine Motivation aufzubauen. Der zweite, nicht so schwierige Schritt ist, Verhalten zu verändern. Der eigentlich wieder wichtigste Schritt ist, die neuen Lebensgewohnheiten beizubehalten und nicht wieder in die alten zurückzufallen. Abnehmen kann fast jeder. Langfristig das Gewicht halten, schaffen nur wenige, leider Gottes.
Können Sie denn mal Beispiele nennen, wie Sie die Leute motivieren, erst überhaupt mal ihren Lebensstil zu ändern in Ihrem Kurs? Gibt irgendwas mal so als Beispiel nennen?
Also wir machen sehr viel in einer Gruppe und wir versuchen mit verschiedenen Methoden, Arbeitsblättern, Gruppendiskussionen, tatsächlich sowas wie eine Motivation aufzubauen. Das heißt, wenn es darum geht zum Beispiel, warum will ich Gewicht abnehmen und wie ist mein Ziel, dann frage ich nicht nur nach den positiven Dingen, sondern auch nach den negativen, weil wenn man sich auf die Reise macht, Lebensgewohnheiten zu verändern, hat man immer auch Nachteile. Das hat ja nicht nur Vorteile. Man muss ja einiges auf sich nehmen. Man hat die Erfahrung gemacht, das hilft doch sowieso nichts. Oder, oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen, so viel Zeit für Sport zu haben zum Beispiel. Wie soll ich das bei meinem Tagesablauf noch schaffen? Und da gilt es darum, tatsächlich diese Pros und Kontras mit dem Patienten erstmal denen bewusst zu machen, dass er daran arbeitet. Dass er auch daran arbeitet, was sind die wichtigen Schwerpunkte in meinem Leben? Wie viel ist mir Gesundheit wert? Wie viel bin ich bereit, dafür zu investieren? Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass viele Menschen einfach das Essen und die körperliche Bewegung als was Selbstverständliches ansehen, was sie nicht mehr richtig reflektieren. Wenn man es jeden Tag macht, denkt man nicht drüber nach und verschönert das meistens ein bisschen. Und eine wichtige Basis von jeder Lebensstiländerung ist, einfach mal eine Baseline zu erheben, mal den Status quo zu erheben. Das macht man mit Selbstbeobachtungsmethoden. Zum Beispiel, indem man sein Essverhalten protokolliert über 5 Tage. Oder dass man ein Bewegungsmesser trägt und die Schritte zählt und einfach mal sieht, wie viel bewege ich mich wirklich. Ich habe das selbst mal gemacht und war ganz erstaunt, wie wenig ich mich bewege. Obwohl mein Bild eigentlich ist, dass ich ein körperlich und sportlich aktiver Mensch bin.
Und zudem noch ausgesprochen schlank. Aber nicht jeder, der sich wenig bewegt, muss dick werden, denke ich. Ja. Nun gibt es ja auch die Theorie, dass viele massiv Übergewichtige vor allem, dass psychologische Ursachen zum Übergewicht führen. Das heißt, dass das Essen oft irgendeine Ersatzhandlung oder Ersatzbefriedigung ist. Muss man da möglicherweise am Anfang herausfinden, wo ist der Knoten, wo ist das Problem?
Ja, also das ist der nächste Schritt. Nachdem man so den Status quo der körperlichen Bewegung und des Essverhaltens quasi sich angeschaut hat, würde man dann eine sogenannte Verhaltensanalyse machen. Man schaut sich an, wie ist jemand, wann ist jemand, aber vor allem, warum ist jemand, welche Funktion hat das? Und man weiß ja, dass Essen eine ganz geniale Form ist, um sich selbst zu verstärken. Also wenn man sich was Gutes tun will, ist das Essen sehr naheliegend, weil meistens, nachdem man was gegessen hat, fühlt man sich besser. Spannung ist ein bisschen reduziert, Stress ist reduziert, man fühlt sich besser, wenn man was gegessen hat. Darum ist es ja auch so, dass das so naheliegend ist, wenn es einem ein bisschen schlecht geht, wenn man einsam ist, wenn man gestresst ist, wenn alles zu viel wird, dass man zu irgendwas greift, was Essbares oder Trinkbares ist. Und diese Dinge führen schon dazu, dass das Essverhalten oft so angelegt ist, dass Menschen nicht essen, weil sie Hunger haben, sondern weil sie irgendwelche Bedürfnisse anderer Art und Weise befriedigen wollen oder Stress reduzieren, Spannungen reduzieren wollen. Und im nächsten Schritt geht es natürlich darum, besondere Risikosituationen zu identifizieren, wo man besonders oft zu viel isst und sich genaue Strategien zu überlegen kann, wie man damit besser umgehen kann.
Sie haben im Rahmen des Kongresses hier die eben schon angesprochene Prädias-Studie vorgestellt. Wie lange läuft die schon, als Sie jetzt erste Ergebnisse dazu berichten können, und wie sehen diese Ergebnisse aus?
Also Prädias ist eine Lebensstilintervention mit 12 Gruppenterminen, verteilt über ein Jahr. Wir haben 2 Studien dazu gemacht, eine große, eine sogenannte randomisierte Studie, wo Personen, die an dieser Schulungsmaßnahme teilnehmen, aufgeteilt worden ist nach Zufall, ob sie nur schriftliche Informationen bekommen haben oder an diesem Lebensstilprogramm teilnehmen wollten. Und die Ergebnisse nach einem Jahr zeigen, dass im Durchschnitt die Personen, die teilgenommen haben, im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich besser Gewicht abgenommen haben, sich deutlich besser bewegt haben, bessere Blutzuckerwerte hatten, nüchtern, dass sie ein besseres Wohlbefinden hatten und sich langfristig auch das sogenannte kardiovaskuläre Risiko reduziert hat. Die Ergebnisse waren durchaus vergleichbar mit den anderen großen Lebensstilstudien aus Amerika oder Finnland.
Beabsichtigen Sie denn, diese Leute vielleicht auch noch weiter zu befragen und zu gucken, wie das ist, wenn sie jetzt nicht mehr regelmäßig zu Ihnen kommen und in Ihren Kursen sind, ob sie es schaffen, mit Ihrem Programm vielleicht das Gewicht zu halten? Sie sagten vorhin, das sei eigentlich mit das Schwerste, wenn man Gewicht abnehmen will.
Also wir haben vor, nach einem weiteren Jahr und nach 4 Jahren, sprich nach 5 Jahren, erneut diese Personen nachzuuntersuchen, um zu schauen, ob die Lebensstilintervention auch langfristig ihren Erfolg hat. Wir wissen aus der finnischen Studie, dass es bei ihnen relativ gut geklappt hat. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Weltliteratur zu diesem Thema anschaut, muss man sagen, dass nach 5 Jahren die 5 Jahresdaten zur Gewichtsreduktion eher sehr bescheiden ausschauen.
Haben Sie denn speziell in Ihrem Programm was eingesetzt, was Sie hoffen lässt, dass vielleicht bald nach 5 Jahren die Daten bei Ihnen besser aussehen könnten als bei der finnischen Studie?
Wir haben eine Idee aufgegriffen aus der amerikanischen Präventionsstudie, DPP. Die haben eine sehr intelligente Idee gehabt, dass man nämlich nach einem halben Jahr, wo man am Anfang eher die Veränderung der Lebensgewohnheiten im Fokus hatte, eine sogenannte Toolbox hat. Das bedeutet, dass man Personen, die es alleine schaffen und gut laufen, weiter alleine laufen lässt und minimal interveniert. Dass man aber umgekehrt sieht, dass Patienten, die Probleme haben, das Ziel zu erreichen, mit denen man etwas anderes und mehr macht. Und dort gibt es eine Art Toolbox. Und aus dieser Toolbox kann der Trainer verschiedene Interventionen herausgreifen, um dem Patienten zu helfen, der eher Schwierigkeiten hat. Und das ist eigentlich ein relativ intelligentes Verfahren, dass man schaut, wie sind die Erfolge. Die es alleine schaffen, lässt man alleine. Und die anscheinend, die mehr Probleme haben, die brauchen vielleicht auch noch mehr oder bessere Interventionen.
Das klingt ausgesprochen interessant und ich hoffe, dass Sie mit Ihrem Programm auch nach 5 Jahren noch ganz viele Leute haben, die Erfolg haben. Das ist natürlich noch eine lange Zeit und ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer würden gerne einfach mal ein paar Tipps haben, was sie machen können, damit sie nicht immer mal wieder eine Diät, wieder keine, den typischen Jojo-Effekt erleiden. Ob Sie sagen, wenn Sie abnehmen wollen, dann beachten Sie doch mal ganz speziell dies.
Also Sie müssen ein Ziel haben, das realistisch ist. Und realistisch ist, dass Sie in einem Jahr, wenn Sie den Durchschnitt der Studien sehen, in etwa 3 Kilo abnehmen können. Das ist für Forscher viel, für Betroffene wenig, weil man merkt, dass die Erwartungen, wie viel man abnimmt, viel zu hoch gesteckt sind. Das heißt, wenn man ein Ziel hat, was sehr hoch gesteckt ist, ist man umso enttäuschter, wenn man es nicht erreicht. Also realistische Ziele setzen wäre mein erster Tipp. Das zweite ist, Sie werden langfristig, auch das zeigen Studien, nicht abnehmen können, ohne auch die andere Seite, also weniger Energieaufnahme natürlich zu beachten, aber auch mehr Energieverbrauch. Also ohne eine Steigerung der körperlichen Bewegung geht es kaum. Auch das ist ein guter Tipp. Der dritte Tipp ist, versuchen Sie bei Misserfolgen nicht sofort die Flinte ins Korn zu werfen. Misserfolge sind beim Abnehmen an der Tagesordnung. Versuchen Sie eher intelligent mit Misserfolgen umzugehen und nicht sofort zu sagen, jetzt ist alles vorbei, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich habe es ja eh gewusst, es klappt nicht. Das vierte ist, setzen Sie sich ein Ziel. Wenn Sie das Ziel erreicht haben, belohnen Sie sich dafür. Das ist umso attraktiver, wenn man ein attraktives Ziel hat und dann auch begeistert ist, wenn man dieses Ziel erreichte.
Dann aber nach Möglichkeit nicht mit dem Essen, sondern vielleicht mit einem neuen Kleidungsstück, was jetzt gut aussieht, weil man ein bisschen abgenommen hat.
Also im schlimmsten Fall mit einem Essen, das vielleicht nicht unbedingt sehr viele Kalorien hat. Natürlich, das ist nicht so günstig. Der letzte Tipp vielleicht noch, das ist gestern auf dem Kongress wieder gezeigt worden, wir wissen das eigentlich schon. Je rigider man versucht, seine Ernährungsgewohnheiten umzustellen, desto eher klappt das am Anfang gut, aber auf Dauer ist es eigentlich ein Faktor, prognostischer Faktor für Nicht-Erreichen. Psychologen sagen dazu, man muss eine flexible Verhaltenskontrolle haben. Das bedeutet, dass man nicht stur sagt, ich esse das nicht mehr, ich tue nur noch das. Das funktioniert in einer gewissen Phase des Lebens, 2-3 Monate, sicher ganz gut, dass man sagt, ich esse nur noch das, ich esse das nie wieder. Fürs ganze Leben ist das eine unrealistische Zielsetzung. Das schafft man nicht.
Wenn ich verstehe Sie richtig, wenn Sie sich sagen würde, lieber eine halbe Kartoffel weniger als ganz auf Kartoffeln zu verzichten.
Richtig. Können Sie mit Schokolade auch übersetzen. Wer gerne Schokolade isst, soll durchaus weiterhin Schokolade essen, aber halt nicht so viel und nicht so häufig. Aber die Lust auf Schokolade wächst umso mehr, wenn man es nicht mehr darf.
Oder je länger man es sich verkneift.
Natürlich, natürlich.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Ernährungswissenschaftlerin, die mir einen Satz gesagt hat, den ich so auch sehr positiv fand. Jede nicht gegessene Kalorie ist eine positive Kalorie und jede verbrannte, durch Bewegung verbrannte Kalorie ist eine positive Kalorie. Und immer wieder, wenn ich mir was zu essen mache, habe ich diesen Satz im Kopf. Wenn ich überlege, ob ich doch noch ein bisschen mehr Butter aufs Brot mache oder nicht. Und ich denke, wenn man vielleicht so mit einer positiven Verstärkung rangeht, dass man sagt so, wenn ich jetzt ein halbes Stückchen Schokolade weniger esse, kann ich mein Ziel vielleicht erreichen.
Absolut, absolut, würde ich Ihnen hundertprozentig zustimmen. Wenn Sie sich ständig quälen, kasteien, das ist A, nicht gut für Ihre Lebensqualität und das Wohlbefinden und B, langfristig auch keine gute Strategie, weil wenn man etwas immer nur negativ besetzt hat, wird man das langfristig ein Leben lang nicht umsetzen können. Man muss lernen, anders zu essen, man muss Spaß haben, daran sich anders zu bewegen, man muss Genuss wieder anders definieren, sonst wird man langfristig mit dem Vorsatz, Lebensgewohnheiten zu verändern, scheitern. Es muss Spaß machen, sich zu verändern.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören, auch abnehmen sollte einfach Spaß machen. Probieren Sie doch mal was Neues aus mit einer neuen Bewegung oder einem Spaziergang nach dem Essen und versuchen Sie, sich realistische Ziele zu setzen. Ich denke, das wollte uns Herr Dr. Kulzer sagen, dem ich ganz herzlich für dieses Gespräch danke.
Vielen Dank.